über die Gottlosigkeit. Kobische Verlagsbuchhandlung, Basel, 1939. Ein Gegenstand des Fürwahrhaltens und die Wirklichkeit. Als Mensch meiner geistigen Wesensart gänzlich im Bewusstsein Gottes innerhalb des ewigen substanziellen Geistes lebend, wird es mir kaum noch möglich, rückschauend in irdisch-gehirnlich bedingte Erkenntnis eine Vorstellung des Bewusstseinszustandes zu reproduzieren, in dem irdische Mitmenschen von ihrer lediglich gedankenbestimmten Perspektive her das Dasein Gottes in Frage stellen oder gar jeden Gottesglauben auf Erden als Priesterlüge und fossile Wahnidee verwerfen zu müssen meinen. Nur wenn ich mich unter allem heute damit verbundenen Grauen jener Zeiten erinnere, die auch mich voreinst einmal angesichts eines aus unwissentlich durch sich selbst missgeleitetem menschlichen Gestaltungsdrang und allzu irdischer Jahrhunderte währender gedanklicher Spekulation stalagmitenhaft erstarrten vorgeblichen Gottesbildes in schwersten Zweifeln fanden. Fußnote: Siehe mehr Licht denen, die des Schlafens müde wurden. Wird mir noch nachfühlbar, was die Seele derart bedrücken kann, dass sie sich lieber selbst alle Möglichkeit sicherer Gottbewusstheit aberkennt, als dass sie weiterhin den Zwang eines Vorstellungsgebildes in sich zu ertragen vermöchte, dem das ihr empfindbare geistig Wirkliche so wenig entspricht. In solchem Zweifeln und Negieren liegt aber wahrhaftig keine Abkehr von Gott, sondern vielmehr aus ewigem göttlichen Geiste her dringlich gefordertes Ausschließen jeglicher Außenprojektion, wo immer die Seele zum Empfindungsbewusstsein ihres wirklichen, lebendigen Gottes in ihrem eigenen, allerinnersten Empfindungsbereich gelangen will. Abgelehnt wird nicht die ewige und aus sich das ewige Sein der Seele bewirkende Wirklichkeit, sondern ein im Ablauf der Jahrtausende von unzähligen Gehirnen erklügeltes, in sich selbst starres und bewegungsunfähiges Gedankenbild, das den Suchenden immer wieder aufgezwungen wurde, weil seine Gestalter in solchem Gebilde Gott die Form gegeben zu haben meinten, deren der Unfassliche ihrem Glauben nach bedürfen sollte, um der Seele des Erdenmenschen gegenständlich zu sein. So ist ein Gott ohne Gottheit entstanden, ein Gegenstand des Glaubens, den dieser Glaube, der nichts als ein immer fragwürdiges für Wahrheiten ist, annehmen oder aber ablehnen kann. Es ist kaum erstaunlich, dass die Neigung zur Ablehnung in gleichem Grade wächst wie die erdenmenschliche Einsicht in alle die Zusammenhänge erdenhaften Geschehens, als deren alleiniger Urheber der besagte Gegenstand des Glaubens geglaubt werden soll. Dass sich unter denen, für die das Wort Gott allenfalls nur noch eine Redensart bedeutet, unter denen, die jegliche Erwähnung dieses Wortes in gebildeter Gesellschaft als veraltete Hinterwäldlerei bespötteln, wie unter denen, die es nur als Herausforderung zu Kampf und Verwerfung ansehen lernten, nicht wenige gute Köpfe finden, darf nicht zu falschen Schlüssen führen, denn keiner dieser vorgeblichen Überwinder veralteten Menschenwahns ist in Tat und Wahrheit Gottes Leugner. Jeder lehnt nur auf eine laxe oder brüske Weise eben diesen von Menschenhirnen gedanklich gestalteten starren Gottesbegriff ab, der von anderen und unzähligen anderen noch gewohnheitsmäßig als Gegenstand ihres Glaubens und somit als ihr einziger scheinbarer Halt im unsichtbaren, jenseitigen, ihnen gedanklich, aber in Wahrheit unzugänglichen und niemals im redlichen Denken erreichbaren, angstvoll und freilich nur vermeintlich umfasst wird. Der in seiner Selbstkritik strengste und im Denken unbestechlichste Mensch würde jedoch niemals dem Gedanken verfallen, dass er das ewige Wirkliche, das in Wahrheit nur notweise Benennung erfährt, wenn von Gott die Rede ist, leugnen könne, wäre es ihm auch nur ein einziges Mal im eigenen, hoch allem Denkbaren entrückten Empfindungsbewusstsein als geistige Wirklichkeit bewusst geworden. Lange vor den frühesten geschichtlich verzeichneten Spuren des Menschen auf dieser Erde gab es eine Zeit, in der dem schwer in die bloße irdische Tierheit gefesselten Menschen auf diesem Planeten durch die damals hier geistig Wirkenden des ewigen Urlichtes wahrhaftige Erlösung geworden war, so dass jeder einzelne aus unzählbaren gleichzeitig Lebenden seines in ihm selber sich offenbarenden lebendigen Gottes bewusst auch um den lebendigen Gott in seinem Nebenmenschen wusste und ihm die gleiche Liebe darbot, durch die er in sich selbst sich Gottes inne geworden sah. In jener Zeit gab es kein Verbrechen des Menschen gegen den Menschen. Die ihm gemäße Tierheit als Notwendigkeit irdischen Daseins war gebändigt und belehrt worden von der Liebe, aus dem in jedem einzelnen gegenwärtigen, lebendigen Gott. Keiner derer, die ihren lebendigen Gott in sich wussten, konnte fremde Götter neben ihm wähnen. Denn jedem war bewusst geworden, dass sich Gott nur als sein Gott ihm offenbaren musste und als der Gott seines Bruders zwar ihm selber unerreichbar, aber im Wesen kein anderer war als der Gott, den er in sich selbst erlebte. Jahrtausende waren so vergangen, ehe die Degeneration des ehedem schon geistig erlösten irdischen Menschen einsetzte, hervorgerufen durch neu erwachten irdischen Verdrängungstrieb des Tieres gegenüber dem Tiere und tierhaften Neid, die dem bereits im Geiste Bewussten der Tierheit wieder gänzlich untertan und somit geistig blind und taub werden ließen. Nur allzu deutliches Symbol des hemmungslosen Wütens der wieder ganz den niedrigsten Tiertrieben unterworfenen gegen die noch dem lebendigen Gott in sich geeinten Erdenmenschen ist in der alten, tiefste Erkenntnis bergenden Sage von dem ungleichen Brüderpaar Kain und Abel gestaltet. Es ist natürlich naive Deutung, die Richtung des Opferrauches nur durch uralten Aberglauben für die beiden Brüder bedeutsam werden lassen zu wollen, während in diesem Motiv der Sage aufs Deutlichste das Aufsteigen des Unteren ins Obere, dem trägen Haften am nur Irdischen gegenübergestellt wird. Man sollte vielleicht etwas vorsichtiger im Deuten der Einzelelemente solcher alten Menschheitssymbole sein, was besonders in heutigen Tagen anzuempfehlen ist, nachdem die Werte mancher Elemente der intuitiven echten Symbolik, den die westliche Hälfte des Erdballs bewohnenden Menschen gänzlich abhanden kamen und auch der Erkenntnis des irdischen geografischen Ostens mehr und mehr entschwinden. An Gott zu zweifeln oder gar Gott zu leugnen, ist für Gottesbewusste nur unbegreifliche Torheit, wenn je unter dem Namen Gott, wie das doch gemeinhin selbstverständlich ist, das allem übergeordnete, aus sich selbst seiende ewige, in absolutem Sinne allumfassende, schöpferisch erhaltende aller geistigen und physischen Welten verstanden werden soll. Wenn unzählige Menschen Gott in Frage stellen zu dürfen meinen, so steht ihnen, wie ich schon darlegte, in Wahrheit nicht Gott in dieser höchsten Bedeutung des Wortes in Frage, sondern eine gehirnlich erdachte Vorstellungsform, die mit der Wirklichkeit, der man den Namen Gott gibt, so viel und so wenig zu tun hat, wie die in allem Wirklichen bestimmende Notwendigkeit mit Willkür. Dass nur so wenige Erdenmenschen bis jetzt und schon während ihres irdischen Daseins in innerstes Gottesbewusstsein gelangen, das unbeschreibbar hoch über jeglichem für Wahrhalten steht und keinerlei Zweifel mehr zulässt, hat darin seinen Hauptgrund, dass man mit vorgefasster Meinung sucht und Gott gleichsam die Form vorhält, in der er sich in der Seele offenbaren müsse, falls er Wirklichkeit sei. Und was wird nicht alles gar von naiven, Ahnungslosen als Gottes Stimme erklärt? Wenn es nur wenigstens das Echte und nicht mit allerlei beschönigendem Meinungsgemengsel verfälschte Gewissen als das Zeugnis des ewigen Geistesfunkens in der Seele wäre, so aber glauben die sich selbst so billig und leicht genügenden bereits, die Stimme Gottes in sich bei jedem Selbstgespräch zu vernehmen, indem sie aus verschiedenen Auffassungsmöglichkeiten her in sich die Rollen selbst produzieren und verteilen, die zu ihren vermeintlichen Gesprächen mit Gott vonnöten sind, wenn sie nicht gar sich mit kläglichen, animistisch-spiritistischen Tändeleien zufrieden geben. In solcher Weise lernt man aber nicht einmal sich selber kennen, geschweige denn Gott, und diese selbstgefälligen Hörer der vermeintlichen Stimme Gottes sind wahrhaftig davor gesichert, jemals Gott in sich zu vernehmen. Es handelt sich jedoch auch nicht um eine Aufgabe, irdischen Aufgaben gleich, die bewältigt werden müsste, wolle man Gottes bewusst werden, sondern was Not tut, ist die Bereitschaft der Seele, in ihr Empfindungsbewusstsein aufnehmen zu wollen, was ihr aus Gott zuteil werden kann, ohne Vorbehalt und ohne vorgefasste Meinung. Klammer auf, eben deshalb weiß naturgemäß die rationalistische Form des Buddhismus nichts von Gott. Sie will nicht Gott, sondern ihre Philosophie bestätigt sehen. Klammer zu. Gott ist aber auch wirklich etwas ganz anderes, als was die Gestalter eines starren Gedankenbildes meinen, das sie in gutem Glauben als ihrer Annahme nach verpflichtenden Glaubensbegriff aufstellen. Auch ihnen gegenüber lässt sich sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Briefe an einen und viele habe ich dort, wo es sich ausschließlich um das Sein Gottes innerhalb der Struktur ewigen Geistes handelt. Deutlich genug gezeigt, dass ich in diesem Sein alles Ewige einbegriffen weiß, da dieses nicht ohne Gott und Gott nicht ohne das Ewige ist. Man darf also dem Worte Gott wahrhaftig die denkbar umfassendste Deutung geben, ohne jemals einem Irrtum verfallen zu können. Nur muss man sich davor hüten, im Voraus die Art der Empfindung ewigen substanziellen Geistes in sich bestimmen zu wollen, bevor man ihrer in Wahrheit inne geworden ist. Das erfordert schon die irdisch unvorstellbare, unendlich Fältigkeit des ewigen Geistes, dessen unzählbare Selbstdarstellungen untereinander in Myriaden von geistigen Relationen stehen. Jeder einzelne Mensch kann nur in der einen Selbstdarstellung ewigen substanziellen Geistes zu Gottes Bewusstheit kommen, die gerade seiner individuellen Eigenart entspricht und gelangt dadurch in ganz präzis gegebene Beziehungen zu allen unendlich fältigen Selbstdarstellungen ewigen Geistes. Nicht umsonst habe ich in meinen Lehrschriften immer wieder die vielfachen Einwirkungen aufgezeigt, in denen diese unendlich fältigen Selbstäußerungen des Ewigen gegenseitig zueinander stehen. Ich könnte mein bewusstes, unauslöschliches Leben im ewigen substanziellen göttlichen Geiste niemals nur im Allermindesten behindert sehen, auch wenn kein einziger anderer Mensch der Erde in aller Ewigkeit zu seinem ewigen, in Gott gegebenen Ursprung zurückkehren würde. Soweit also mein eigenes Wünschen, Hoffen oder Erwarten in einer mein eigenes geistiges Schicksal irgendwie bestimmenden oder auch nur leise berührenden Richtung in Frage kommen könnte, bin ich wahrhaftig an solcher Rückkehr anderer ganz und gar uninteressiert. Und ich hege auch gewiss keinerlei irdischen Ehrgeiz, um meines im ewigen substanziellen Geiste bewussten Daseins willen von den gleichzeitig oder später Lebenden gefeiert zu werden. Es wird mir schwer genug, mich zu diesem Leben im Geiste Gottes bekennen zu müssen, dass ich meiner ganzen Artung nach wahrhaftig lieber als mein stillstes Geheimnis hüten würde. Ich weiß nur aus geistigem, unbeirrbaren und niemals täuschendem, erschauernden Wirklichkeitswissen um die unsagbaren seelischen Qualen, die keinem erspart oder abgenommen werden können, der die Heimkehr in seinen geistigen Ursprung in das Leben in Gott, dem er durch seinen Fall in das materielle Dasein entfiel, nicht schon während seines irdischen Lebens mit allen Kräften und bedingungslos wieder anstrebte. In Gelassenheit, göttlicher Bestimmung überlassend, ob ihm das Bewusstwerden in seinem lebendigen Gott schon innerhalb der körperlich dargebotenen irdischen Lebenszeit oder erst nach ihrer Beendigung dann in neuer Lebensform zuteil werden soll. Ich will aber nicht andere im Leide wissen und unvermeidlichem Leid ahnungslos entgegengehen sehen, die ich durch Klärung ihrer Meinungen und durch Offenbarung des mir geistig Bewussten vor unnützen seelischen Qualen zu behüten vermag. Wenn ich also vermieden sehen will, dass sich Menschen der Erde selbst ins Unheil stürzen, indem sie alles Göttliche in diesem Erdendasein negieren, nur weil sie außerstande sind, einen ihnen als Gegenstand des Fürwahrhaltens gestalteten Gott als ewige Wirklichkeit anzusehen, so handle ich, wie doch wohl jeder nicht ganz Gefühlsruhe auch im praktischen Außenleben handeln würde, wenn er einen Unkundigen vor nicht von ihm geahnten Unglück sähe. Man wird nicht erwarten wollen, dass meine mir im substanziellen Geiste geborenen und in gleicher Einung wie ich geistig in Gott bewussten Brüder etwa anders handeln könnten, wären sie an meiner äußeren Stelle, wenngleich jeder aus ihnen ebenso wie ich weiß, dass seiner eigenen geistigen Seligkeit dadurch weder Minderung noch Mehrung geschieht. Das Unheil aber, vor dem wir die sich ihm ahnungslos aussetzenden, aus Liebe gezeugter Pflicht zu bewahren trachten, ist weder göttliche Strafe noch Folge göttlicher Erziehungsabsichten oder gar Erfüllung vermeintlicher Forderung göttlicher Gerechtigkeit. Es handelt sich dabei vielmehr einzig und allein um unvermeidbare Folgen der Nichtbeachtung bestimmter dem Leben im substanziellen ewigen Geiste auf allen seinen Stufen seiner Struktur nach eigener inhärenter Gesetze, die nicht aufzuheben sind. Durchaus vergleichbar den Wirkungen von Verstößen gegen physikalische Gesetze im irdischen Alltag. Gott hierfür verantwortlich zu behaupten, wäre gleich töricht, wie wenn man den Konstrukteur eines Hochofens dafür verantwortlich erklären wollte, dass der glühend flüssige Stahl die Hand vernichten müsste, die in ihn einzutauchen versuchen wollte. Ebenso könnte ein Unzurechnungsfähiger eine chemische Fabrik dafür verantwortlich machen wollen, dass sie dem Erdenmenschen unzuträgliche Gifte, die keinesfalls dem Genuss durch Menschen dienen sollen, erzeugt oder Haftung der Ingenieure verlangen, wenn ein Unvorsichtiger ahnungslos eine Hochspannungsleitung berührt, während sie unter Strom steht und damit eine Kraft repräsentiert, die dem erdenmenschlichen Körper zwar durch mancherlei Instrumentarien wahrhaftig zum Heil gereichen kann, aber ebenso bei direkter Berührung der nicht isolierten Stromleiter zum Verhängnis werden muss. Es ist einer der betörendsten blinden Trugschlüsse menschlichen Denkens anzunehmen, göttliche Allmacht müsse die in Gott gegebenen, durch sein Dasein gesetzten Auswirkungsgesetze ewiger geistsubstanzieller Kräfte auch je nach Belieben wieder aufheben können, sobald das dem Erdenmenschen wünschbar erscheinen würde.